Ja, wie wir im ersten Teil dieses Themas, die immense Kraft des Gebets, schon festgestellt haben, es geht darum, das Problem ist, dass wir uns so sehr auf uns selbst fokussieren, dass wir so sehr mit uns beschäftigt sind und nie keine Zeit haben, im Gebet diesen Schritt zu tun, auf andere zuzugehen, für andere zu beten und anderen zu dienen, ein ganz anderes Leben zu führen, dass wir im Gebet dem Herrn vertrauen von ganzem Herzen, dass er unser Gebet auch erhört zur rechten Zeit, so wie wir es in der letzten Predigt gehört haben. Zur rechten Zeit auf seine Weise. Und das sind so Elemente, die wir unbedingt lernen und verinnerlichen müssen. Und dann wird sich ein Friede in uns einstellen, der von unbeschreiblicher Kraft und Schönheit ist. Und ich möchte heute mit euch weitergehen in diesem Thema, möchte über die Gegenwart Gottes sprechen und über das Vertrauen. Über die Gegenwart Gottes in unserem Leben und das Vertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gebet verändert in erster Linie uns. Durch Gebet werden wir verändert. Oft denken wir beten für irgendeine Sache, dass Gott etwas ändert. Aber in Wirklichkeit, wenn wir fest im Gebet verharren, wenn wir fest bleiben im Gebet und es als ein tägliches Bedürfnis machen, dann werden wir sehen, wie durch Gebet, also die Beziehung, die wir dann zu Gott aufbauen, wir selbst verändert werden. Das heißt, Gebet hat einen doppelten Effekt, eine doppelte Wirkung. Es verändert uns und es verändert auch die Umgebung und das Umfeld. Und das Gebet hat noch einen entscheidenden Faktor. Das Gebet hilft uns und führt dazu, dass wir Gott besser kennenlernen. Gott zu kennen ist immens wichtig. Ihn zu kennen, zu wissen, wer er ist, mit wem wir es zu tun haben, mit wem ich spreche, mit wem ich wandle, wer Gott wirklich ist, in seiner Tiefe kennenzulernen, ist viel wichtiger, als wir uns heute vielleicht noch vorstellen können. Wir werden es im Laufe der Predigt ein wenig vertiefen, um zu sehen, warum das so ist. Gott kennenzulernen. Und Gott zu kennen und ihm zu vertrauen, ist das eigentliche Geheimnis des Glaubenslebens. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel am Anfang. Eines Tages, die Schule war aus, da waren ein paar Grundschüler, Zweitklässler, Drittklässler und die Schule war eben aus, mittags, sie laufen aus der Schule alle raus an die Bushaltestelle und warten auf den Bus und nur ein Junge tut das nicht. Und dieser Junge setzt sich auf die Schultreppe hin, alle anderen gehen in der Zwischenzeit zum Bus, der Bus kommt, der Bus fährt weg. Und auf einmal kommt die Lehrerin raus und sagt, Junge, was ist los? Warum bist du nicht mit heimgefahren mit dem Bus? Dann sagt der Junge, ich fahre heute nicht mit dem Bus, mein Papa holt mich ab. Okay, ja, dann gut, okay. Der kommt auch wirklich, ja, der kommt. Die Lehrerin geht wieder rein. 10 Minuten später kommt sie wieder raus und sieht, der Junge sitzt immer noch auf der Treppe und wartet. Sie sagt, Junge, bist du sicher, dass dein Papa kommt? Ja, mein Papa, der hat gesagt, er kommt und holt mich. Sie geht, okay, sagt sie, geht wieder rein, kommt nach weiteren 10 Minuten wieder raus zur Treppe und sieht ihn da immer noch sitzen, sagt, Junge, bist du ganz sicher, dass dein Papa kommt? Und in dem Moment biegt ein Auto um die Ecke und der Vater kommt. Der Junge sagt, ich habe doch gesagt, mein Papa kommt. Ich kenne meinen Papa. Wenn er es sagt, dann macht er es. Vielleicht eine kleine Geschichte, die aber etwas illustrieren möchte. Wenn du den Vater kennst, wenn du Gott kennst, dann kannst du ihm genauso vertrauen wie dieses Kind dem Vater. Auch wenn alles so scheint, als würde irgendwas nicht funktionieren, als würde er sich verspäten, als würde er gar nicht kommen, als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Egal wie die Situation ist, wenn du ihm vertraust und du weißt, er hat es gesagt, dann wird er es tun, dann hast du gewonnen. Das ist das Leben, das Gott sich von Herzen wünscht. Das Leben, das er sich von uns wünscht. Ein Leben, wo wir ihm alles hingeben, wo wir ihm vertrauen unabdingbar, wo wir ihm bedingungslos vertrauen und wissen, wenn er etwas gesagt hat, wird er es tun. Und wir vertrauen seiner Kraft und Allmacht und seiner Liebe. Für David war eine Sache ganz wichtig. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir, um vielleicht so ein bisschen auszuholen, wir fokussieren uns, wie im ersten Teil der Predigt, sehr viel auf uns und auf das, was wir wollen, was wir brauchen, was wir uns wünschen, was wir einfach haben möchten, nicht wahr? Und da müssen wir uns wirklich, da müssen wir wirklich in uns gehen und da muss eine Veränderung stattfinden. Was wir uns so sehr wünschen, ist von Gott der Segen und die Gaben. Aber wer steckt hinter dem Segen und wer steckt hinter den Gaben? Haben wir uns diese Frage schon mal gestellt? Wir wünschen uns, dass Gott uns segnet und uns Gaben schenkt. In welcher Weise auch immer, ja? Aber dahinter steckt jemand. Hinter den Segnungen steckt der Segnende. Hinter den Gaben, also all das, was du in deinem Leben bekommst, steckt der Gebende. Und in Römer 8, Vers 32 sagt Paulus etwas sehr Interessantes. Und das ist ein wirklich tiefes und wichtiges Geheimnis. In Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit ihm, mit Jesus. Also, was wir brauchen, sind nicht primär die Gaben und die Segnungen, sondern den Geber, also den Gebenden und den Segnenden. Denn mit ihm werden wir automatisch alles haben. Es geht nicht. Oft bitten wir, Herr, gib mir das, gib mir das, gib mir dies, gib mir jenes, segne mich hier. Dann empfangen wir die Dinge und dann haben wir sie, halten uns fest daran. Und so, jetzt habe ich es. Aber wir vergessen den, der es uns gegeben hat. Aber in seiner Gegenwart zu leben, permanent, und zu wissen, wenn ich mit ihm lebe, dann ist das Leben ganz anders. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Das war hochinteressant. Er sagt zu seinem Vater, Vater, gib mir, was mir zusteht. Und der Vater gibt ihm. Und er trennt sich, er nimmt das, trennt sich und geht. Und was passiert? Nach einiger Zeit steht er da, mittellos, nichts, alles weg. Und nun zurück zum Vater. Das Geheimnis ist nicht die Gabe oder das, was Gott uns gibt, die Segnungen, sondern der Segnende, der dahinter steht, mit ihm zu leben. Als der Jüngling, als der Sohn im Haus lebte mit dem Vater, hatte er da nicht alles. Er hatte Geld, er hatte einen Schlafplatz, er hatte Essen, er hatte einen Arbeitsplatz. Es ging ihm gut, sie haben gefeiert, wenn es Feste gab. Sie waren zusammen, sie waren eine Familie. Er war bei dem Segnenden, beim Vater im Haus. Und es ging ihm immer gut. Aber oft, das, was der Jüngling gemacht hat, der Sohn gemacht hat, er wollte die Segnung, die Gabe, gib mir diesen Sack voll Geld, ich mache mein Leben selbst. Und geht und macht die Erfahrung, die bittere Erfahrung, was es heißt, sich vom Segnenden zu trennen und nur den Segen haben zu wollen. Und so bitten wir oft. Wir wollen nur das haben, aber wir trennen uns dann automatisch, unbewusst von Gott. Danke Gott, dass du mir jetzt diese Millionen geschenkt hast. Danke Gott, dass du mir jetzt das gegeben hast. Danke, dass du mir das. Wir sind Gott im ersten Moment dankbar, aber wie schnell vergessen wir uns? Vergessen wir ihn, weil wir uns dann von ihm trennen. Und Paulus sagt hier, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hier liegt das Geheimnis. Mit ihm, also mit Jesus zusammen, hast du alles. Wenn du in seiner Gegenwart bist, mangelt es dir an gar nichts. David sagt im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Warum? Was sagt er? Denn du segnest mich und gibst mir alles, was ich brauche und hilfst mir und beschützt mich. Nein. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, sagt David. Das ist das Entscheidende. Für David war es wichtig, nicht wichtig, dass Gott ihm hilft, ihn segnet, ihm Kraft gibt, ihm dies. Für David war eins wichtig, dass du bei mir bist, Gott. Denn wenn Gott bei ihm ist, dann wird er alles andere bekommen. In der Gegenwart des Segnenden zu leben, mit ihm zu leben, direkt in einer Verbindung mit ihm zu wandeln, ist das Geheimnis. Und wie oft bitten wir um Segnungen, um Dinge im Leben, anstatt um die Gegenwart des Segnenden in unserem Leben zu bitten. Unsere Gebete müssen sich ändern. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben ist entscheidend und sie ist von gewaltiger Bedeutung. In Epheser 6 lesen wir von der Waffenrüstung Gottes. Und jetzt möchte ich uns versuchen, in einem Bild zu dieser Waffenrüstung etwas deutlich zu machen. Wir haben ja, gehen wir mal kurz zu Epheser 6. Vers 13 sagt uns Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Hier ist jetzt das Geheimnis. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze. Behaltet dieses Wort mal im Hinterkopf. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Dann sagt er in Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und hier verbindet er es mit dem Gebet. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also die Waffenrüstung anziehen, die ganze, als Ganzes. Und jetzt werden einzelne Elemente aufgezeigt, die wichtig sind. Zum Beispiel die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das heißt, die Füße sind da, um hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Aber er sagt auch den Schild des Glaubens. Wir brauchen den Schild des Glaubens und damit die feurigen Pfeile Satans ab durch den Glauben, sagt uns Johannes, in 1. Johannes 3, 5 oder 3, sagt er uns, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg. Das heißt, es ist der Schild, der die feurigen Pfeile Satans abwehrt. Und dann weiterhin sagt uns Paulus, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das heißt, es sind verschiedene Elemente, mit denen wir ausgestattet werden und gerüstet, vorbereitet sind, um hinauszugehen in den Tag. Und jetzt möchte ich uns kurz ein Bild aufmalen. Stell dir Folgendes vor. Wir wissen ja, wie so eine Kampfrüstung eines Ritters von früher aussah. Ja? So ein richtiger Panzer. Ja? Der hat den Helm gehabt, der hatte richtige Schoner an den Beinen, der hatte so Brustpanzer, so Ketten drumherum, er hatte das Schild, er hatte das Schwert, er hatte feste Stiefel. Ja, wissen wir alles. Ja? Wisst ihr, wie lange so ein Ritter gebraucht hat, um in dieser Montur fest dazustehen, bis er sie von 0 auf 100 angezogen hat. Also alles komplett, ja. Nicht nur, dass er mindestens eine Stunde dafür gebraucht hat, bis alles komplett an war, festgeschnürt, alles, sondern meistens, je nachdem, wie schwer die Rüstung war, konnten sie es gar nicht allein machen. Sie haben einen zweiten gebraucht, der ihnen hilft, der sie anzieht. Und jetzt stell dir Folgendes vor. So ein Ritter bereitet sich vor für den Kampf, der ihm am Tag bevorsteht. Er zieht sich die Schuhe an, er nimmt das Schild in die Hand und dann merkt er plötzlich, es ist Zeit, ich muss los und rennt raus. Welche Chance hat er im Kampf? Ehrliche Frage. Er hat das Schild, das ist eine tolle Sache, ne? Und er hat Schuhe, er kann damit laufen. Ne? Welche Chance hat er im Kampf? Er hat keinen Helm auf, er ist auch sonst, die Beine, die Hände sind komplett nackt, sind verwundbar. Er wird fallen. Er wird verwundet werden. Darum sagt Paulus hier am Anfang, in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Die ganze ist entscheidend. Wenn wir hinausgehen in den Tag, müssen wir gerüstet sein von Gott, von oben bis nach unten. Und um diese Rüstung anzuziehen, haben wir gesagt, braucht es normalerweise ungefähr eine Stunde und es braucht noch jemanden, der uns diese Rüstung anzieht. Wie lange rüstest du dich morgens zum Kampf für den Tag, der bevorsteht? Gehst du in voller Montur in der Gegenwart Gottes, wenn er jetzt dich gekleidet hat und mit dir ist, bei dir ist, gehst du so hinaus oder könnte Folgendes passieren? Und da möchte ich uns ein bisschen so einen kleinen Impuls geben, so einen kleinen Weckruf. Ich kenne es aus meinem Leben von früheren Zeiten noch. Da war meine Morgenandacht, also Gebet plus Andachtszeit, zwischen 5 und 10 Minuten. Ich stelle mir das ungefähr so vor, bildlich. Ich habe mir gerade die Schuhe angezogen, noch nicht mal die Schuhe ganz angezogen, und dann renne ich raus, mitten in den Kampf. Wie viel Schutz werde ich haben? 0. Gar nichts. Kein Schutz. Und stell dir vor, du hast eine Zeit mit Gott morgens, und die ist vielleicht 5 Minuten. Und dann siehst du, mein Bus fährt, ich muss schnell los, ja, knallt die Tür zu. Und jetzt stell dir bildlich vor, jemand packt dich von hinten an der Schulter, hält dich an und dreht dich so nach hinten und Jesus steht hinter dir und sagt, mein Kind, ich möchte heute bei dir sein. Ich möchte dich einkleiden, ich möchte dich ganz einkleiden. Ich möchte, dass du gewappnet und gerüstet bist für diesen Tag, denn Satan steht bereit. Und Satan ist bewaffnet, bis an die Zähne. Und du willst gehen und hast dir noch nicht mal den rechten Stiefel angezogen. Wie willst du diesen Tag überstehen? Wundert es uns, wenn wir abends heimkommen und sagen, ach, heute ist wieder alles, den Tag hätte man echt an die Wand klatschen können. Wie das heute alles gelaufen ist, das brauche ich gar nicht erzählen. Ich will mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ja? Wundert es uns, wenn wir Tage haben, wo wir uns fragen, was ist denn das gewesen heute? Weil wir vielleicht ohne Kraft, ohne Rüstung, ohne Gott in den Tag hineinmarschiert sind. Das nur mal als Impuls zum Nachdenken. Wie viel Zeit verbringst du morgens mit Gott? Vergessen wir nicht, Markus 1, Vers 35, Jesus stand auf, früh morgens, als es noch sehr dunkel war, ging hinaus und, ich drücke es jetzt mit meinen Worten aus, zog die Waffenrüstung an oder ließ sie sich vom Vater anziehen. Und festzurren. Und erst als alles feststand und sicher war, stand er auf und sagte, jetzt kann ich hinein in den Tag gehen. Natürlich wird Satan dastehen, der wird Pfeile abfeuern, aber sie werden abprallen, weil er gerüstet ist. Wie lange verbringst du Zeit morgens mit Gott? Und ich möchte dich ermutigen, nimm dir Zeit und staune, wie Gott dein Leben verändern wird. Lerne ihn kennen. Lerne ihn kennen wie der Junge, der dann sagt, das ist mein Papa. Der hat gesagt, er kommt. Und siehe da, er steht da. Lerne Gott zu vertrauen. Vertrauen ist eine immens wichtige Sache in unserem Glaubensleben. Denn ohne Vertrauen werden wir auf Dauer, früher oder später, am Glauben zerbrechen. Wir brauchen ein Vertrauen, wie es ein Abraham oder ein Noah oder ein Isaac oder ein Josef oder wer auch immer gehabt hat. Wir brauchen dieses Vertrauen in Gott, in sein Wort, in seine Kraft, dass er lebendig in meinem Leben ist und wirkt. Und dass er immer bei mir ist. Gott zu vertrauen bedeutet mehr, als wir manchmal vermuten. Wir sind ja keine schönen Wetterchristen, oder? Also wir vertrauen Gott nur, wenn alles schön, super und toll und die Sonne scheint oder weh, da kommt mal ein Gewitter, dann verstecken wir uns und dann klagen wir Gott an und wir wollen nichts mehr wissen. Nein, wir vertrauen Gott in allen Situationen unseres Lebens. Das ist die Vollendung eines Wandelns mit Gott. Egal, wie die Situation ist, ich vertraue ihm von ganzem Herzen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ein Geschwisterpaar aus Italien, also das sind Geschwister-Adventisten, aus Italien vor einigen Jahren erlebt haben. Da ging es auch um das Vertrauen. Und sie waren genauso an einem Punkt angekommen. Sie sagten für sich selbst, wir sind in dieser Gemeinde und irgendwie ist die Gemeinde so schwach, so geistlich halb tot, es passiert nichts. Und sie sagten sich beide, wir wollen das nicht mehr, wir wollen eine Erweckung erleben, wir wollen etwas tun in dieser Gemeinde, wir wollen, dass wir selbst erweckt werden, wir wollen, dass Gott die Gemeinde erweckt, wir wollen, dass irgendwas passiert. Und sie fingen an zu beten, aufrichtig zu beten. Sie beteten jeden Tag stundenlang, sie beteten abends bis in die Nacht hinein, damit Gott ihnen zeigt, was sie tun sollen, was ist sein Plan, sein Wille für sie, damit eine Veränderung stattfindet. Sie beteten. Und hochinteressant, eines Nachts, sie beteten schon lange. Und da kommen wir auch noch gleich dazu, im Gebet zu verharren, ausdauernd zu beten, ist ganz wichtig. Sie beteten schon lange, Monate. Gott hatte noch nicht geantwortet. Aber vielleicht im Vorfeld. Im Gebet verharren, Ausdauer zu haben, ist ganz wichtig. Manche sagen, oh, ich bete schon seit 3 Monaten. Was soll ich machen? Gott tut nichts. Bete weiter. Oh, ich bete schon seit 1 Jahr. Was soll ich machen? Gott tut nichts. Bete weiter. Gott arbeitet an der Sache. Und solange du ihm durch dein Gebet grünes Licht gibst, jeden Tag aufs Neue, immer wieder, Herr, auch heute bitte ich dich für diese Person oder für diese Person oder für diese Situation. Solange du jeden Tag grünes Licht gibst und ihn damit beauftragst, dort zu arbeiten, zu wirken, etwas zu tun, wird er es tun. Und der Zeitpunkt, an dem die Veränderung kommen wird, stattfinden wird, wird kommen. Er weiß wann, er weiß wie. Aber hör nicht auf. Aufzuhören zu beten, ist das größte Verbrechen eines Christen. Hör niemals auf zu beten. Elia hat uns gezeigt, was es bedeutet, im Gebet zu verharren. Und bevor ich mit dieser Erfahrung der Geschwister aus Italien weitermache, möchte ich euch kurz zum Thema im Gebet ausharren, ausdauernd zu sein, etwas von Elia sagen. Und das ist eine wirklich wichtige Sache. Elia, wir finden die Geschichte in 1. Könige 18, die Geschichte mit dem Berg Karmel, mit den falschen Propheten, mit Ahab und so weiter. Und sie waren alle auf diesem Berg und Elia bittet, nachdem alles geschehen war, nachdem die Propheten und so weiter getötet wurden, bittet Elia um Regen. Wie oft bittet Elia um Regen? Nun klar, diejenigen, die die Geschichte kennen, die antworten jetzt korrekt und sagen 7 Mal. Aber ich möchte diese Antwort korrigieren. Ich möchte nicht sagen, dass sie falsch ist. Und tatsächlich, in der Bibel steht, 7 Mal betete er. Aber ich möchte diese Antwort insofern korrigieren und etwas hinzufügen. Er betete, bis Gott hörte. Und das waren eben 7 Mal. Die Zahl 7 stimmt, aber er betete, bis Gott hörte. Und er betete 7 Mal, dann hörte Gott. Wenn Gott nach dem 7. Mal nicht gehört hätte, hätte er vielleicht noch 7 Mal gebetet? Natürlich. Und wenn er dann nicht gehört hätte, hätte er noch 7 Mal gebetet? Ja, weil Elia wusste, Gott wird antworten. Und er betete, bis Gott geantwortet hatte. Und jetzt folgende Frage. Elia sitzt dort auf dem Berg Karmel. Und er betet. Ich war auf dem Berg Karmel vor 4 Jahren, als wir in Israel waren. Es war eine sehr heiße Zeit. Ich war im April dort. Es war eine sehr heiße Zeit. Und dort, der Berg Karmel ist ziemlich nah am Mittelmeer. Vom Berg Karmel kann man das Mittelmeer sehen. Ich weiß nicht, ob es 20 Kilometer sind. Mehr sind es wahrscheinlich nicht. Und es war wirklich heiß. 35, 38 Grad. So. Auch wir hatten dort wolkenlos. Und es war gerade die Zeit der Dürre, diese 3,5 Jahre in Israel, wo es nicht geregnet hatte. Und es war heiß und Elia sitzt da, keine Wolke am Himmel, ringt zum Meer, er schaut über das Mittelmeer, er schaut in den Norden nach Libanon, er schaut in den Osten nach Syrien, er schaut in den Süden nach Ägypten und er sieht nichts, keine einzige Wolke am Himmel. Und er sagt, Herr, bitte lass es regnen. Gut, man kann ja beten. Herr, bitte lass es regnen, nicht wahr? Auch wenn alles so aussieht, als würde alles Mögliche kommen, aber ganz bestimmt kein Regen. Aber man kann ja mal drum beten. So, was tut Elia? er betet darum. So, nach dem ersten Mal, was passiert? Nichts. Er betet zum zweiten Mal. Was passiert? Nichts. Gut. Er schickt seinen Diener wieder und sagt, geh und schau mal, ob du irgendwo, geh mal an den Rand des Berges und schau dich mal um, siehst du irgendwo eine Wolke, irgendetwas, ja? Und der Diener geht und schaut und kommt zurück. Was sagt er? Nein, Herr, nichts. Der betet ein drittes Mal. Er betet ein viertes Mal. Was hätten die Leute heute getan mit Elia, wenn sie heute, die Leute mit unserem heutigen Stand, wir sind ja heute sehr aufgeklärt, wir wissen ja alles, perfekt und sogar noch viel besser wie Gott. Was hätten die getan? Sie hätten gesagt, Elia, wir kennen einen sehr guten Arzt, der kann dir helfen. Nicht wahr? Das hätten die Leute gesagt. Oder sie hätten gesagt, Elia, ich weiß, die letzten Tage waren sehr anstrengend für dich und vielleicht musst du jetzt einfach mal 16 Stunden durchschlafen, ne? Oder 24 Stunden. Ne? Sie hätten alles Mögliche getan, aber sie hätten ganz bestimmt nicht geglaubt, dass Elia im Vertrauen und in der Gewissheit, dass Gott antworten wird, dort betet. Sie hätten ihn als sonst was abgestempelt, aber nicht als einen normalen, gläubigen Menschen, der Gott vertraut, der ganz genau weiß, was er tut. Und wie fühlst du dich als Betender, wenn du zum zweiten Mal betest, zum dritten Mal betest, zum vierten Mal betest, zum fünften Mal betest und nichts geschieht und alles sieht so aus, als würde auch nichts geschehen. Alle Umstände sprechen dagegen. Aber was tut Elia? Er verharrt im Gebet und bleibt ausdauernd. Er gibt nicht auf. Er betet, bis Gott hört. Das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Hör nie auf zu beten. Gott wird es erhören zur rechten Zeit. Und hier haben wir eine sehr interessante Typologie, ein Parallelismus zu unserer Zeit hin, was das Gebet anbetrifft. Hör nie auf, denn Gott wird antworten. Und Elia betet und betet. Beim siebten Mal kommt der Regen. Warum? Weil Elia nicht aufgegeben hat. Und diese Geschwister aus Italien beten eben schon und beten schon Wochen, Monate und Gott antwortet nicht und sie sagen, nein, wir geben nicht auf. Wenn Gott etwas vorhat, wenn Gott möchte, eine Veränderung schaffen möchte und sie wussten, so kann es nicht mehr weitergehen, er wird antworten und er wird es tun zur rechten Zeit. Und wenn wir Jahre beten, wir beten weiter. Und eines Morgens sitzen sie am Frühstückstisch. Das war ein Ehepaar und die Frau sagt zu ihrem Mann, ich hatte heute Nacht einen Traum. Ein sehr seltsamer Traum, hat mit der Gemeinde, hat mit uns zu tun. Der Mann sagt zu ihr, ich auch. Okay, erzähl du zuerst, sagt er zur Frau. Und die Frau sagt ihm, ja, also Gott hat mir gezeigt, wir sollen unser Geschäft, die hatten ein kleines Geschäft, sollen wir das Business sollen wir einstellen, ja, und wir sollen LKWs mieten, 3 Stück, und wir sollen die vollladen mit Hilfsgütern, also hauptsächlich Kleidung, Decken und so weiter, und hochfahren in die Ukraine, denn dort gibt es viele Straßenkinder, die im Winter nichts haben, die sitzen draußen, die erfrieren, die verhungern, und wir sollen das tun. Der Mann sagt, weißt du was? Ich hatte ganz genau den gleichen Traum. Frage. Bedarf es noch einer weiteren Erklärung? Ist Gottes Wille hier klar? Natürlich ist Gottes Wille hier klar. Gott gibt ihnen beiden den gleichen Traum in der gleichen Nacht. Unglaublich. Und sie wissen, es ist Gottes Plan, es ist Gottes Wille. Sie sind mehr als überzeugt davon und sie tun es. Er meldet sein Geschäft ab, er legt es erstmal still und kümmert sich um die anderen Sachen. Und er versucht Kleider zu sammeln und geht zur Gemeinde, wer Spenden hat für die LKWs, dass man die volllädt. Und er bekommt von karitativen Einrichtungen, bekommt er Sachen so. Und er organisiert noch 2, 3 Chauffeure und dann fahren sie alle los eines Tages, als soweit alles fertig ist. Und sie fahren los von Italien, durch Italien durch, dann durch, weiß ich nicht, Österreich, vielleicht Slowenien noch, ich weiß nicht, welche Ecke man da nimmt, bis hoch durch Ungarn und Tschechei und Polen, bis in die Ukraine, vielleicht durch Rumänien, ich weiß es nicht, wie sie gefahren sind. Auf jeden Fall kommen sie nach ungefähr 2 Tagen an der ukrainischen Grenze an. An der ukrainischen Grenze werden sie angehalten. Was ist in den LKWs drin? Naja, Ware für Kinder. Kleider, Decken, Schuhe, alles Mögliche. Für die Straßenkinder. Und der diensthabende Offizier dort, der Grenzoffizier vom Militär, sagt, Glaube ich Ihnen nicht. Das gibt's nicht, dass jemand mit 3 LKWs da reinfährt und einfach mal so Kindern helfen will. Also sie wollen das bestimmt verkaufen, sie wollen richtig Business, Geschäft machen. Das heißt, wenn sie das machen wollen, dürfen sie gerne machen, aber hier zahlen sie Zoll für die Ware. Und der Zoll wäre immens hoch gewesen. Und das bei 3 LKWs. Was machst du jetzt? Zur Erinnerung. Sie haben von Gott eine klare Richtung gezeigt bekommen. Nehmt die LKWs, fahrt hoch in die Ukraine. Was machst du jetzt? Kommen dann nicht vielleicht Zweifel auf? Moment, also Gott zeigt mir, was ich tun soll. Ich tue es und jetzt komme ich im wahrsten Sinne des Wortes an meine Grenzen. Es geht nicht mehr weiter. Mittendrin, das kann doch nicht sein. Gut, sie sagen sich, okay, dann machen wir Folgendes. Sie sind mit den LKWs ein Stück zurückgefahren von der Grenze bis zu einem Platz, ein freier Parkplatz, was es da war. Wir haben erstmal dort übernachtet, in den LKWs. Am nächsten Tag fahren sie wieder zur Grenze. Wieder der Offizier. Was wollt ihr schon wieder? Habe ich gestern gesagt. Ich lasse euch nicht durch, außer Zoll. Bitte, wir bitten Sie, lassen Sie uns durch. Wir haben Hilfsgüter für Kinder. Kommen Sie mit, setzen Sie sich in den LKW und kommen Sie mit und überzeugen Sie sich selbst davon. Wir verkaufen nichts. Ich habe es euch gesagt. Zahlen oder hier bleiben. Sie sind verzweifelt und sie drehen wieder um. Und sie beten und beten den ganzen Tag und sagen, Herr, was sollen wir tun? Wir haben 3 LKW, sollen wir jetzt mit diesen 3 LKW wieder zurück nach Italien fahren? War alles umsonst? Du hast uns doch gezeigt. Und sie gehen ein drittes Mal. Auch beim dritten Mal das gleiche Resultat. Sie beten und beten, beten, was sie tun sollen. Und dann entscheiden sie sich. Sie gehen und gucken in der Nähe von der Grenze, gucken sie nach so irgendeinem kleinen Gebäude, einer Halle, irgendwas, was nicht zu groß ist, wo sie die LKWs ausladen können, damit sie wenigstens nicht mit der Ware zurückfahren. Und dann hatte er eine Idee und das hat auch soweit funktioniert. Er hat die LKWs ausgeladen, hat jemanden gefunden, der ihm so eine Baracke, eine größere dort vermietet für eine Zeit lang, hat ihm das alles gleich bezahlt. Und hat gesagt, diese Kleider sind für die Kinder, das sind Hilfsgüter für die Kinder da in der Ukraine. Und ich werde dafür sorgen, dass die irgendwie rüberkommen, hatte er zu diesem Besitzer gesagt, dem das diese Baracke gehört. Ja, aber lassen Sie erstmal da. So. Und sie laden dort alles aus, fahren zurück nach Italien. Und in der Zwischenzeit ruft er, der italienische Bruder, in der Ukraine an, in einer Gemeinde, er ruft einen Pastor an dort, der sehr grenznah wohnt, also da, wo das Ganze geschehen war, ja. Ruft einen Pastor an und sagt, hör zu, Pastor so und so, mein Name ist so und so, ich komme aus Italien, Folgendes ist der Fall, wir haben den Auftrag von Gott bekommen und gespürt, wir sollen das und das tun, Gott hat uns das gezeigt, aber das hat jetzt nicht geklappt. Ich bin sehr enttäuscht, hat er dem Pastor gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber Folgendes, direkt an der Grenze in dem Nachbarland, ich weiß nicht, ob es Ungarn war, Rumänien, was genau, hat ihm die Adresse gegeben, dort ist ein Gebäude und das ist voll mit Klamotten für Kinder, bitte nehmt sie mit, Schuhe, alles mögliche und bringt sie zu den Kindern, dass das nicht umsonst hochgekommen ist. Und der Pastor aus der Ukraine sagt, ja, machen wir, kein Problem. Was macht der Pastor? Er kann ja auch nicht hingehen, aufladen und rübergehen mit den Klamotten. Er muss ja dann auch Zoll zahlen. Dann heißt es ja auch, was wollen Sie mit so vielen Sachen? Also macht er Folgendes. Ein legaler Trick. Du darfst 2 Handgepäcktaschen mitnehmen. Ja, das ist zollfrei. Und er geht rüber, zu Fuß über die Grenze, stellt sein Auto vor der Grenze ab, geht rüber über die Grenze zu diesem Gebäude. Das war ziemlich grenznah. Lädt die 2 Koffer voll mit Sachen und geht weiter über die Grenze. Die Grenzsoldaten schauen so an, gut, was sollen sie machen? Koffer darf er tragen. Und dann fragt der Pastor in seiner Gemeinde, sagt er, wer hat Zeit von euch? Ja, die Rentner, wer hat Zeit? Da melden sich 7, 8, 9 Rentner. Sagen, ja, wir haben Zeit. Kommt mit, jeden Tag gehen wir 1, 2, 3 hinüber mit Koffern in der Hand und holen alles rüber. Und Tatsache, sie machen das jeden Tag. Am ersten Tag laufen sie rüber mit den Koffern, alle 7 im Entenmarsch, mit jeder mit zwei Koffern und voll mit Klamotten und gehen und nochmal und am nächsten Tag wieder und am dritten Tag wieder. Und irgendwann mal sagt der diensthabende Offizier dort, der Chef der Grenzwache dort, sagt, ich weiß, ich kann Sie nicht aufhalten, ich kann nichts tun, Sie dürfen das tun. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, also nach meinen Berechnungen, ich habe ja gesehen, wie viel Ware da drin ist, was in den LKWs war, wenn Sie das jetzt jeden Tag so weitermachen, werden Sie vielleicht so in 8 Jahren damit fertig sein, bis alles komplett drin ist an Masse, an Volumen. Dann sagt der Pastor, naja, macht nichts, dann brauchen wir eben so lange, aber wir werden es trotzdem tun, es ist für die Kinder da drin. Dann sagt der Offizier zu ihm, warum machen Sie das, warum tun Sie das? Ja, wir sind Adventisten, wir lieben Gott, wir lieben die Menschen, wir wollen, wenn wir eine Möglichkeit haben, etwas Gutes zu tun, warum sollen wir es nicht tun? Und hier haben wir die Möglichkeit und Sie wissen, wie viele Straßenkinder in der Ukraine leben, wie vielen es schlecht geht, die kein Zuhause haben, die nichts haben, die brauchen etwas, ganz besonders in den kalten Monaten. Und der Offizier lässt ihn durchgehen, am nächsten Tag sieht er ihn wieder und sagt, bleiben Sie mal stehen. Sie haben gestern gesagt, Sie sind Adventisten und was sind Adventisten überhaupt? Erzählen Sie mal. Naja, Adventisten, der Name sagt das schon, der Adventist, wir glauben an die Wiederkunft Jesu, Advent, die Rückkehr, die Wiederkunft Jesu, ja. Und wir glauben daran, das ist unsere Überzeugung und wir wollen das, was wir glauben, auch leben, das Evangelium, so wie wir es verstanden haben, möchten wir es ausleben. Und Jesus wird bald wiederkommen und erzählt ihm so ein paar Phrasen. Am nächsten Tag laufen sie wieder über die Grenze mit den Koffern und der Offizier kommt wieder und sagt, darf ich Sie noch was fragen? Sie haben doch gestern erzählt, dass Sie dass Jesus wiederkommt. Wie, also das verstehe ich nicht. Wie ist das so? Ich bin doch auch gläubig, ich bin orthodox, ich gehe auch 2x im Jahr in die Kirche, aber mit Jesus wiederkommt, das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Wo steht das? Wie ist das zu verstehen? Und er sagt, ja gut, wir lesen Thessalonicher, wir lesen Offenbarung, wir lesen Johannes, wir schauen und erklärt ihm, gibt ihm eine Kurzbibelstunde über die Wiederkunft Jesu. Und dass dann die Toten auferstehen werden, erzählt er ihm, die Toten, die in Christus gestorben sind, alle Gräber werden sie auftun. Und er so, boah, Wahnsinn, und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und der Offizier sagt, darf ich Sie nochmal anhalten? Hören Sie, können Sie mir kurz sagen, Sie haben gesagt, da stehen die Toten auf. Ist das wirklich, steht das in der Bibel? Und sagt, ja klar, gucken Sie mal, Thessalonicher, und Sie fangen an zu lesen, und Sie lesen Johannes 5, und Sie lesen in der Offenbarung, und Sie lesen viele Dinge in der Bibel. Und er gibt diesem Offizier Bibelstunden, und es waren zeitweise bis zu 30 Soldaten hatten sich dort versammelt, während dieser Pastor ihnen Bibelstunden gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ungefähr 2 oder 3 Monate später ruft der Pastor aus der Ukraine den Bruder aus Italien an und sagt, du, ich habe eine Nachricht für dich. Und er sagt, ja, was denn? Na, ich habe eine Nachricht für dich. Ich habe eine gute Nachricht. Ja, was denn? Was für eine gute Nachricht? Ich habe dort die Klamotten abgeliefert. Ich hatte gedacht, Gott hat mir etwas gezeigt, was ich tun soll. Und der Bruder in Italien war wirklich enttäuscht. Also er hatte wirklich schwer gekämpft mit seinem Glauben. Der Pastor aus der Ukraine sagt ihm, hör zu, folgendes. Du hast doch den LKW abgeladen. Ja. Also wir haben angefangen, die Klamotten rüberzutragen. Und jetzt pass auf, was passiert ist. Nach ein paar Tagen sagt der Offizier zu uns, wollte er mehr wissen, wer wir sind, warum wir das machen. Und wir haben ihm alles erzählt. Und dann kamen sie alle zusammen, die Soldaten. Wir haben dort Bibelstunden zusammen gehabt. Und das haben wir über Wochen hinweg gehabt. Und soll ich dir was erzählen? Sagt er zu dem Bruder in Italien. Dann nach 2 oder 3 Wochen, ja, hat er gesagt, ihr braucht nicht mehr laufen. Packt, nehmt eure Sachen, tut sie in Autos, in LKWs und wir helfen euch sogar, bringt sie rüber, alles ist gut, ja. Und ich sag dir jetzt was, mein Bruder, sagte zu ihm. Dieser Offizier und 12 weitere Soldaten sind heute getaufte Glieder in unserer Gemeinde. Kann man nicht laut Amen dazu sagen? Was ist jetzt eigentlich, wie war die Reaktion des Bruders in Italien? Das ist jetzt ganz interessant. Er schämte sich. Warum schämte er sich? Gab es einen Grund dazu? Offensichtlich gab es bei ihm einen Grund dazu. Weil er kleingläubig war und Gott nicht vertraute. vertraut hatte. Wir, wenn Gott uns etwas zeigt, etwas sagt, wenn Gott uns durch sein Wort sagt, steh auf und geh, dann ist unser Horizont begrenzt. Was wir sehen, ist eine Ebene, die weit unter der ist, die Gott bereits im Vorfeld sieht und vorbereitet hat. Und genau das ist das Problem. Wir sehen nur stückweise, aber Gott sieht das Ende, sieht alles. Unsere Aufgabe ist es nicht zu fragen, Herr, warum ist das jetzt nicht so oder so oder so, sondern unsere Aufgabe ist es, im Glauben vorwärts zu gehen und darauf zu vertrauen, dass Gott die Sache richtig führen wird. Und der Bruder hatte sich geschämt. Er hatte sich geschämt, weil er Gott nicht genug vertraut hatte. Er hat kein Licht mehr am Ende des Tunnels gesehen. Was er gesehen hat, war einfach eine Grenze im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Leben und er musste umkehren, abbrechen. Ja? Aber was Gott eigentlich vorhatte, war viel mehr. Gott hatte nicht nur vor, den Kindern dort Kleider, Schuhe, Decken, sonst was zu bringen, sondern Gott wollte mal eben nebenher noch 12 Menschen bekehren und taufen. Und das ist das Gewaltige. Wir sehen nur stückweise, aber Gott sieht das Ganze. Darum ist es wichtig. Und der Bruder sagte, wenn ich das gewusst hätte. Aber ist das nicht immer so? Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich. Es geht nicht darum, was wir im Voraus wissen. Es geht darum, wie viel wir Gott vertrauen und im Vertrauen vorwärts gehen. Im Vertrauen und in der Gegenwart Gottes zu leben, ist das Beste, was dir passieren kann. Wir brauchen dringend eine Erneuerung, eine Erweckung unseres Gebetslebens. Eine Reanimation unseres Gebetslebens. Aber wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn unsere Herzen mehr den Fernsehkomikern zugeneigt sind als dem Gebet? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn unser Interesse am Morgen mehr der Boulevardzeitung gilt als der Bibel, dem Wort Gottes? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir die weltlichen Praktiken und Methoden, den weltlichen Praktiken und Methoden mehr Vertrauen schenken als dem geschriebenen Wort Gottes und dem Wort Gottes folgen? Wie können wir eine Erweckung erwarten? Eine Erweckung bedeutet eine völlige, eine radikale Veränderung in unserem geistlichen Leben. Und wir brauchen Jesus. Wir brauchen Gott. Und wie findest du Gott? Sucht mich, so werdet ihr mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, verspricht uns sein Wort. Wie? Durch Beziehung zu ihm, durch Gebet, durch tägliche Zeit mit Gott werden wir ihn finden und wir werden ihn auf eine Art und Weise finden und entdecken, sodass wir Gott nie wieder loslassen wollen. Vertraue ihm und wandle in seiner Gegenwart. Egal, wie die Situation im Moment aussieht. Egal, was die Umstände zu dir sagen. Egal, ob die Grenze zu ist und der Offizier sagt, kannst du wieder nach Hause fahren. Das spielt alles keine Rolle. Vertrau Gott weiter und geh im Glauben. Hör nicht auf. Hör nicht auf zu beten. Geh weiter im Glauben und hör nicht auf. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst. Das ist der entscheidende Punkt. Wir kämpfen in unserem Leben oft. Unser Gebetsleben ist oft schwach. Wir haben kaum Kraft mehr. Der Tag schafft uns so sehr, der Alltag, sodass wir froh sind, wenn wir abends vielleicht noch 5 Minuten beten können. Aber ihr Lieben, wie sagte Luther einst, der Tag ist anstrengend, das ist viel, was zu erledigen ist. Jetzt muss ich erstmal viel beten. Klingt paradox. Wenn der Tag so voll ist, wie soll ich dann nochmal 3 Stunden beten? So viele Stunden hat ja der Tag gar nicht. Aber das Geheimnis liegt in der Kraft Gottes. Es macht einen Unterschied, ob ich mit der Waffenrüstung Gottes ausgerüstet in den Alltag hineingehe und ihn bewältige oder ohne. Und eins möchte ich uns sagen, und ich habe es erlebt, ich habe es wirklich erlebt. Wenn du dir Zeit nimmst für Gott und gewappnet und gerüstet in den Tag hineingehst, dann kann Gott aus einem Tag, von dem du vorher denkst, wenn du deine Planung machst, na dafür, für das, was alles ansteht, brauche ich heute mindestens 10 Stunden, kann Gott die Hälfte machen. Ach was, er kann aus 10 Stunden 1 Stunde machen. Er kann dir alles, was du dir vorgenommen hast, innerhalb von 5 Sekunden erledigen. Gott kann alles und Gott tut alles, wenn du ihn an die erste Stelle stellst. Das ist eine Verheißung. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach den himmlischen, ewigen Dingen. Und der Rest, den wird dir Gott schenken. Und bete mit Verheißungen. Nimm die Verheißungen der Heiligen Schrift, denn die Schrift ist voll. Es gibt kaum eine Seite der Bibel, wo keine Verheißung drinsteckt. Sie ist voll mit Verheißungen. Nimm sie. Nimm sie für dich in Anspruch. Bete mit Verheißungen. Bete aufrichtig und ernst. Und sei gewiss, so wie Gott es dem Daniel zugesichert hat, vom ersten Tag an, da du dich gedemütigt hast vor mir und mich gesucht hast und von Herzen verstehen wolltest, habe ich dein Gebet gehört. Diese Verheißung gilt genauso auch dir heute, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Lasst uns im Glauben vorangehen. Lasst uns Gott an die erste Stelle tun in unserem Leben. Und dann lasst uns sehen, was Gott aus unserem Leben machen wird. Das können wir uns heute noch nicht vorstellen. Aber du wirst es nie wieder missen wollen. Dabei möge uns Gott beistehen, helfen und uns segnen. Amen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, noch einmal kommen wir jetzt zu dir, um dir von Herzen Danke zu sagen für dieses gewaltige Vorrecht, dich kennen zu dürfen. Und dich immer, jeden Tag immer mehr kennen, noch mehr kennen zu lernen. Herr, mit dir zu wandeln, so wie David sagte, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist das Entscheidende. Nicht du gibst mir das, du hilfst mir hier, du schenkst mir jenes, sondern du bist bei mir. Und wenn du bei uns bist, dann ist alles erledigt. Mehr brauchen wir nicht. Deine Gegenwart reicht aus. Herr, hilf, dass wir viel mehr um deine Gegenwart bitten und dir viel mehr Vertrauen im Leben. Und auch wenn sich dunkle Wolken um uns herum auftürmen und drohen mit Unwettern, drohen uns niederzuschlagen, so wissen wir doch, Herr, du kannst alles, du hast alles in deiner Hand, du hast die Kontrolle über unser Leben und du kannst alles so führen, wie du es möchtest, wenn wir dir nur vertrauen. Hilf, dass wir in den dunklen Stunden unseres Lebens nicht davonrennen, dass wir dir nicht den Rücken kehren, dass wir nicht verzweifeln, sondern dass wir dir in den Stunden umso mehr vertrauen und unser Gebet, wenn nötig, verdoppeln und verdreifachen. Heiland, wir danken dir und wir vertrauen dir. Und wir wissen, dass du in uns das, was du begonnen hast, auch vollenden wirst. Und darum bitten wir dich in Gnaden. Amen.